ein Christ reich sein. Reich sein. In der Bibel gibt es einige Beispiele für sehr wohlhabende Menschen, die nicht verbrennt werden. In heutigen gesellschaftlichen Kreisen gibt es einige Gruppierungen, die strikt dagegen sind, dass man irgendeine Art von Reichtum anhäuft. Hier im Osten hat man es gerade mal ein paar Jahre hinter sich, dass das mal so im breiten Konsensus war. Aber nach einigen Jahren regt sich durchaus wieder mal so eine Strömung, die sogar in ihrem Parteiprogramm drinstehen hat. Wir wollen diese eben nicht kapitalistische Form in Reinstform oder wieder haben. Und interessanterweise ist diese Strömung auch inzwischen so ein bisschen durch die ganze Nebelwirkung gesellschaftsfähig geworden. Gut, jetzt möchte ich nicht vorgreifen. Ich freue mich auf einen wiederum wahrscheinlich äußerst interessanten und suffisanten Vortrag von Professor Lachen.
Danke, geht stricher unter Leistungsdruck. Aber mal schauen, ob ich den Druck aushalte.
Das wollen wir ja.
Also, auspressen. Ne? Zu einem jüdischen Rabbi kam einmal ein Mann und beschwerte sich, dass die armen Leute immer sehr hilfsbereit seien, gerade richtig, und die Reichen oft zu hartherzig. Wie kommt es, dass die, die wenig zum Geben haben, gerne bereit sind und jene, die leicht geben könnten, dies so ungerne tun? Darauf sagte der Rabbi: Schau mal durchs Fenster, was siehst du? Seine Antwort war: Ich sehe eine Frau, wie sie einen Wagen zieht, wobei ihr Sohn hilft. Dann sagte der Rabbi: Schau einmal in den Spiegel, was siehst du nun? Der Mann sagte: Natürlich sehe ich jetzt nur mich. Darauf meinte der Rabbi: Das ist genau das Problem. Ein wenig Silber und man sieht nur noch sich selbst. Verstanden, ne? Silber. Reichtum und Geld scheinen den Charakter eines Menschen negativ zu beeinflussen. Aristoteles meinte einmal, dass Reichtum und Geld keinen abnehmenden Grenznutzen aufweisen. Bei allen Gütern beobachten wir, dass wir, je mehr wir davon haben, je weniger uns die nächste Einheit wert ist. Wenn ich 3 Gläser Bier getrunken habe beim 4. Glas oder 5 Gläser Cola, beim 6. muss ich vielleicht jemand bestechen, dass er noch ein Glas nimmt. Wer 100 Autos hat und kein Autoverkäufer ist, dem ist der 101. Wagen wohl nicht mehr so viel wert. Aber wer 10 Millionen hat, der will unbedingt noch eine weitere Million. Geld hat, sagen wir, Salzwassercharakter. Man wird immer durstiger nach Geld. In einem Sprichwort heißt es: Mit ihrem Verstand sind die meisten Menschen zufrieden, die wenigsten mit ihrem Geld. Ich als Professor möchte das am liebsten umdrehen. Ist doch so. Und nicht jemand klagen hören, wie dumm er ist. Aber sie klagen alle, dass sie nicht genug Geld haben. Gute Nachricht für die Armen heißt schlechte Nachricht für die Reichen. So sagt es einmal der reformierte Kapstädter Theologe Bosack. Oder gehe ich in die Geschichte zurück: Le propriété c'est le vol, Reichtum ist Diebstahl. So der Frühsozialist Proudhon, der aber auch sagte: Le propriété c'est la liberté, also Reichtum ist Freiheit. Aus diesen Zitaten, die ich gerade genannt habe, wird eine allgemeine Kritik an der Schichtung des Privateigentums, an der Verteilung des Reichtums deutlich. Entspricht dies nur dem Sozialneid? Ist diese Kritik berechtigt? Darf ein Christ reich sein? Reichtum und Produktionsmittel gehören oft zusammen. Die Kritik am Reichtum ist oft auch eine Kritik am Privateigentum gewesen, am Produktionsmittel, das die ganze marxistische Theorie, die darauf aufgebaut hat. Welche Instanz soll über diese Frage befinden? Soll das Volk die Frage entscheiden, eine Instanz der Weisen? Da hier der Christ angesprochen ist, darf ein Christ reich sein, will ich vorerst einmal auf biblische Schriften zurückgehen, die biblischen Schriften als Instanz annehmen und fragen, wie denn die als Christ, ich aus biblischen Quellen her, den Reichtum bewerten muss. Einige Themen dazu: Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, dass die Bibel voll von reichen Männern ist, nicht? Wie Es heißt so schön immer, Abraham wurde schwer, so heißt es da im hebräischen Wort. Schwer ist also schwer von Besitz, also viel Edelsteine. Er wurde wahrscheinlich nicht schwer vom Gewicht her, sondern schwer von den Edelmetallen. Das ist ein Zeichen, dass er ja reich war. Es ist erstmal interessant festzustellen, dass keines der 10 Gebote sagt, dass der Mensch nicht reich sein soll oder kein Eigentum haben dürfe. Es ist interessant, es gibt 3 Gebote, die Eigentum schützen. Du sollst nicht stehlen, und dann das 9. und 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten und so weiter, du sollst nicht begehren deines Nächsten. In der Bibel wird geschildert, dass Besitz sogar langfristig zu schützen ist. Wir kennen das Jobel- oder Halljahr. Alle 49 Jahre musste das Produktiveigentum, und Produktiveigentum war damals Grund und Boden, zurückgegeben werden an die ursprünglichen Besitzer, an die ursprüngliche Sippe. Nur Konsumvermögen, also ein Haus in der Stadt, das durfte endgültig verkauft werden. Ein Haus in der Stadt musste man im Halbjahr nicht zurückgeben. Gott wollte also nicht, dass langfristig eine Sippe verarmt und verschuldet. Alle 49 Jahre wurden die Karten sozusagen neu gemischt. Es bestand auch eine Sozialpflichtigkeit des Reichtums. Man musste den armen Volksgenossen zinslose Kredite geben. Und selbstschuldnerische Bürgschaften, für alle Bankvertreter wahrscheinlich ein Gräuel, wurden alle 7 Jahre im Erlassjahr erlassen. Ja, und wenn sie im Jahr vor dem Erlassjahr einen Kredit aufgenommen hatten, dann war der nach einem Jahr nicht mehr zurückzuzahlen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Bankwesen sich da nicht entwickeln kann. Wir werden das nachher noch relativieren, was damit gemeint ist. Es ging hier um Notlagen. Wenn einer heute einen Kredit aufnimmt, um zu investieren, dann ist eine ganz andere Situation, als wenn einer aus Not einen Kredit bekommt. Heute haben wir dieselbe Regelung noch durch die Sozialhilfe. Sozialhilfe muss man nicht zurückzahlen. Also wir haben biblische Regelungen im Grunde genommen. Drohungen und Strafen Gottes wurden angedroht, wenn etwa ein Hartherziger so kurz vor dem Erlassjahr den Bedürftigen den notwendigen Kredit nicht geben würde. Nächstes Jahr brauche ich nicht mehr zurückzahlen, ich gebe keinen Kredit. Da hat Gott Strafen angedroht. Es ist festzustellen, dass wir in unserer Sozialordnung diesen biblischen Vorstellungen folgen. Hilfe zum Lebensunterhalt, die Sozialhilfe, wird als Zuwendung gegeben, muss nicht zurückgezahlt werden. Ein Armer, dem die Mittel zum Lebensunterhalt fehlen, soll sich nicht verschulden müssen, da er sonst nicht in der Lage sein wird, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Seine Verschuldung würde für ihn zum Teufelskreis. Wir haben ja heute leider sehr viele solcher Teufelskreise. Begründet wird diese israelitische Eigentumsordnung damit, dass die Israeliten als Habenichtse aus Ägypten gezogen sind, dass Gott ihnen das Land zur Verfügung gestellt hat und Gott blieb auch Eigentümer des Landes. Die Bibel ist da sehr genau, die Israeliter waren nur Besitzer. Und wir kennen das ja auch im deutschen Recht, einer ist Eigentümer, einer ist Besitzer. Ich werde Besitzer meiner Wohnung, übe die tatsächliche Herrschaft aus, bin aber nicht Eigentümer. Eigentümer ist der, vielleicht dem das Haus gehört. Die Israeliten waren also immer nur Besitzer. Ein Israelit verkaufte gewissermaßen, wenn er Land verkaufte, nur eine Anzahl Ernten. Land 3 Jahre vom Halbjahr war viel billiger als Land 40 Jahre vom Halbjahr. Man hat also damals in Ernten abgerechnet, wenn man Produktivvermögen verkaufen musste. Das Land konnte auch immer vom ursprünglichen Sitzer immer wieder erlöst werden. Im 3. Mose 25, 23, der Löser, nicht? Da kommt doch Christus in der gleichen Kette. Im 3. Mose 25, 23 heißt es, das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das Land. Denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir. Dann wird geschildert, wie ein Verarmter sein Eigentum wieder durch seinen nächsten Verwandten lösen kann. Er kann auch selbst als Löser auftreten, wenn er nicht mehr zu seinem Eigentum kommen kann. Nur dann bekommt er es im Jobeljahr umsonst zurück. Also es gab Lösungsmöglichkeiten. 49 Jahre kriegt es endgültig zurück. Also in Israel stiegen die Grundstückspreise nicht an. sondern mit zunehmendem Hallenjahr sanken die Grundstückspreise, weil weniger Ernten zu erwarten waren. Im Alten Testament, das merkt man immer wieder, wird Reichtum als Zeichen göttlichen Segens gesehen. Ich hatte vorhin schon Abraham geschildert, den Gott reichlich gesegnet hat, der zu einem großen Vermögen gekommen ist. Wer ist aber reich? Zweiter Punkt. Reichtum ist ein relativer Begriff. Reich bin ich immer nur gegenüber Ärmeren und arm gegenüber Reicheren. In der dritten Welt wäre ich enorm reich. Unter der Schar einiger industrieller Bosse bin ich schrecklich arm. Als Kinderreicher, mein Durchschnittseinkommen dann durch 9 teile, da gehöre ich zu den Ärmeren, aber ich brauche nur mal nach Angola zu gehen, da wäre ich einer der reichsten Leute. Ein Missionar in Brasilien hatte einen Kühlschrank am Amazonas. Weil er der Einzige war, der einen Kühlschrank hatte, galt er als sehr reich. Der gleiche Missionar wäre in Deutschland sehr arm gewesen. War er jetzt reich oder arm? Wenn also die Armutstheologie recht hat, müsste er kurz vor seinem Tod schon nach Deutschland kommen, weil er hier als Armer zählte, dann würde er in den Himmel kommen. Und am Amazonas galt er als Reicher, da hätte er weh euch Reichen. Sie sehen also, es kommt auf den Maßstab an. Der Begriff Privateigentum hat im Lateinischen ja eine seltsame Wurzel, nämlich privare. Und privare heißt berauben. Privateigentum heißt, ich beraube das den anderen, ich halte das den anderen vor. In der Tat ist Eigentum etwas, worüber kein anderer Zugang hat. Wo ich Eigentümer bin, da kann ich nach lateinischem Recht, römischem Recht bestimmen, ich kann es auch vernichten. Insbesondere seitens der dritten Welt, aber auch stark im Bereich der Kirchen, erfolgt eine Kritik am Reichtum der Industriestaaten. Dazu dann später mehr. Hier ein Zwischenpunkt. Privateigentum schuf Entwicklung. Reichtum bedeutet auch die Erlaubnis von Privateigentum. Worin besteht nun die ökonomische Funktion des Reichtums? Aus den Erfahrungen des Sozialismus wissen Sie, was es bedeutet, wenn es kein Privateigentum an Produktionsmitteln gibt. Dann geht man nämlich unverantwortlich mit knappen Ressourcen dieser Erde um. Ich will mal ein Beispiel erzählen. Ich habe in Amerika studiert. Das war mal so ein richtiges Wetter. Es goss. Und Sie wissen, wenn so richtig fast tropische Regenfälle sind, da ist man dreckig. Und ein Student kam also in den Aufenthaltsraum mit seinen dreckigen Stiefeln und legte sie auf den Sessel. Da ich von meiner Mutter gut erzogen war, habe ich gesagt, hör mal, das kannst du nicht machen. Ich sagte, das geht dich das an, gehört der Sessel dir? Was allen gehört, pflegt keiner. Ich sage, wenn ich bei dir zu Hause wäre, ja, sagt er, muss ich ja selber sauber machen. Ja, das ist das Problem, gehen Sie zur Unis, man schmeißt alles hin, die Putzfrau muss sauber machen. Das tut man in eigener Wohnung nicht, weil ich ja selber sauber machen muss. Das heißt, bei Gemeineigentum fühlt sich keiner verantwortlich. In der Landwirtschaft kennt man das Problem der Tragik der Allmende. Wenn jeder ernten darf, aber keiner pflegt, dann kommt es zur Überweidung, kommt es zur Übernutzung der Landwirtschaft. Das wirtschaftliche Wachstum begann in Europa mit der Privatisierung der Landwirtschaft. Vorher war die Landwirtschaft ja gewissermaßen Privateigentum, sehr stark Allmendebesitz. Und dann so von zwischen 15. und 17. Jahrhundert, ganz unterschiedlich in den einzelnen Ländern, hat man Landbesitz privatisiert, nach unterschiedlichen Regeln. Was der eine im einen Tag umpflügen konnte, wurde sein Bauernhof, sein Besitz. In Amerika, in Texas, was ich umreiten konnte in einem Tag, das sagen die großen Farmen, woanders wie weit eine Gewehrkugel ging, solange, das konnte ich verteidigen, nicht, das galt als mein Besitz, es gab bestimmte Regelungen und dann wurde Landwirtschaft privatisiert und da passierte Folgendes. Vorher mussten 95% der Bevölkerung für die Ernährung arbeiten. Als dann Landwirtschaft privatisiert wurde, waren mehr und mehr Leute frei für andere Dinge. Heute arbeiten 4% der Bevölkerung für unsere Verpflegung. Das heißt, Die Produktivität in der Landwirtschaft ist gewaltigst gestiegen, war die Voraussetzung dann für die industrielle Revolution. Wenn es ja keine Arbeiter gab für die Manufakturen, wenn die nicht freigesetzt worden wären von der Landwirtschaft. Die Produktivitätssteigerung durch Privatisierung führte dann zur Industrialisierung bei uns hier in Europa. Die Ökonomik stellt dar, dass es zum Beispiel nur bei Privateigentum Preise gibt. Denn Privateigentum heißt, ich kann das auch Ihnen verkaufen. Und dann schachern wir. Und wenn er mehr bietet, kriegt er es nicht. Und wenn er billiger ist, kaufen Sie bei ihm. Das heißt, dadurch, dass Privateigentum da ist und gehandelt werden kann, entstehen wirkliche Knappheitspreise. Während wo es kein Privateigentum gibt, kann die Bürokratie Preise festsetzen. Wir hatten das ja in der DDR, das war alles sehr billig, aber nicht zu haben zum Teil. Die Preise geben also eher einen wettbewerblichen Tausch den sozialen Nutzen der Güter wieder. Funktionierendes Preissystem hat die Aufgabe, Mangel und Überfluss zu beseitigen. Das machen ja in der EU das falsch, denn Landwirtschaft. Preise sind zu hoch, haben wir zu viel davon. Eine Marktwirtschaft pendelt sich automatisch ein, dass es weder Mangel noch Überfluss gibt. Und ein großer Vorteil ist, der Nutzer einer Sache ist auch der Pfleger und demzufolge kommt es zu keiner Vergeudung des Privateigentums. Denn ich bringe meinen eigenen Besitz in Gefahr, mein Eigentum in Gefahr, wenn ich es nicht pflege. Ja, wenn aber irgendwie alle verantwortlich sind, gucken Sie nur mal, schmeißen wir einfach alles in den Wald, schmeißen den Dreck hin, ist ja nicht mein Eigentum. Wir wissen heute also, dass eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung Privateigentum ist, das heißt die Möglichkeit, reich zu sein. Nun, viertens, das biblische Wirtschaftsziel ist Mittelstand für alle, möchte ich mal sagen. In Micha 4,4 heißt es, dann noch eine andere Stelle, jeder möge in seinem Weinberg und unter seinem Feigenbaum leben. Im 5. Mose 15,4 heißt es, es soll bei euch überhaupt kein Armer sein, wenn du nur der Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorchst und alle diese Gebote hältst, die ich dir vorgelegt habe. Das biblische Ziel für Menschen ist nicht Armut und Darben, sondern Wohlstand für alle, wie es Ludwig Erhard mal ausgedrückt hat, ein gewisser Reichtum mit sozialem Schutz für alle Bürger. Die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob galten als sehr reich. Sie wurden schwer und größer, heißt es. Provozierend sagte einmal Bruno Herms, Gott ist ein Gott der Reichen. Ja, das ist in der Bibel lesen, Gott war auf der Seite der Reichen. Im Gegensatz zur Theologie der Armut, die aber mir die Armut der Theologie zeigt. Reichtum kann Ausdruck des Segens sein. Die Bibel bejaht den Reichtum und kann ihn als Segensgabe Gottes deuten. Aber es muss auch eingeschränkt werden, dass Reichtum auch unredlich erworben werden kann. Geschichtliche Zeugnisse haben wir auch in Israel, dass die Reichen die Armen unterdrückten. Es gibt viele Schriftbelege dafür, lesen Sie die Propheten, dass der Arme als der Unterdrückte gesegnet und der Reiche gefährdet ist. Die Psalmen immer wieder die Gefahr vor Reichtum, Segen für die armen Leute. Dennoch, Gottes Ziel ist und bleibt, dass der Mensch in der Lage ist, mit seinen Produktionsmitteln, mit seiner Hände Arbeit, sein Leben in Wohlstand zu führen. Wenn das nicht kann, wird er ein Schmarotzer und muss auf Kosten der anderen leben. Es muss das Ziel jeder Gesellschaftsordnung sein, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, für sich und die Seinen sorgen zu können. Dazu wieder ein Unterpunkt 5, Reichtum muss allerdings geschaffen werden. Oft ist es in der dritten Welt so, Reichtum ist, wenn ich an der Stelle des Weißen bin, dann ja, verdiene ich das Geld. Und dann geht es abwärts, abwärts, abwärts. Reichtum muss geschaffen werden. Reichtum wird in der Bibel nicht als etwas Gegebenes angesehen, sondern als etwas, das unter den Händen verantwortlicher Menschen entstehen muss. Die sozialen Gegensätze von Arm und Reich, das gilt auch vielleicht für Nord und Süd und vielleicht Ost und West, müssen auf ihren Anteil von Arbeitsamkeit und Lässigkeit hin befragt werden, wenn man nicht an der Wirklichkeit des Menschen vorbeigehen will. Da ist die Bibel wieder voll von Ausdrücken. Armut kann auch etwas mit Leichtsinn, Faulheit, Genusssucht zu tun haben. Die realistische Weltsicht der Bibel wird darin deutlich und wir kennen ja solche Sprüche wie sich Regen bringt Segen, übrigens auch der Bibel bekannt. Arm kann aber auch ein Synonym für gerecht werden, weil Arme oft von den Reichen unterdrückt wurden, wie Armut das Ergebnis der Sünde sein kann. So wollen beispielsweise frühe christliche Bewegungen die soziale Frage mit moralischen Mitteln angehen. Eine höhere Moral würde den verarmten Schichten des Landes helfen, zum Wohlstand zu kommen. Selbst Johann Hinrich Wiechern, Gründer des Rauen Hauses, Begründer der Inneren Mission, hat die Armut auf ethische Probleme zurückgeführt. Wenn die Armen zur Arbeitsamkeit erzogen würden, würden sie reich. Tja, könnten sich selbst ernähren. Man muss überlegen, dass zu der damaligen Zeit ca. 20-25% der Bevölkerung aus Bettlern bestand. Das kann sich gar nicht vorstellen. Man müsste jetzt hier einen Vortrag zur Geschichte der Armut halten. Wissen Sie, es gab teilweise Perioden, wo 30%, 40% der Bevölkerung bettelte. Und das war natürlich ein Problem. Armut ist in der Geschichte oft, und gerade auch bei frühen reformatorischen Bewegungen, als moralisches Gebrechen gedeutet worden. Armut ist nach diesem Verständnis ein Mangel an Arbeitslust, an Disziplin. Schon in der Bibel geht es zur Ameise, du Fauler. Ne? Guck dir mal an. Lerne von ihr. Schöne Stellen. Die Bibel, die man jetzt stundenlang zitieren könnte. Nicht? Noch ein bisschen Regen, noch ein bisschen Ausruhen. Oder die Bibel erzählt, geht am Feld vorbei, da schlummert einer und die Dornen wachsen und man sieht sofort am Weinberg, ob das ein Fauler oder Fleißiger ist. Ein Blick in die Geschichte der Armut zeigt, dass herumlungernde Bettler zu einem großen Teil während des Mitteleuropas die Bevölkerung darstellten, die Autoritäten versuchten, die Armen zur Arbeit zu erziehen. In England, während der Regierungszeit Elisabeths I., wurden dann Armenhäuser eingerichtet, in welchen Armen für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten. Der Mensch wollte sich zu Beginn der Industrialisierung zum Beispiel als Recht nicht in diesen Arbeitsprozess einbinden lassen. Ich wollte frei sein. Morgens immer um 6 Uhr aufstehen, arbeiten, das hat 100 Jahre gedauert, bis wir Deutschen das begriffen haben. Ja, aber heute ist das selbstverständlich. Heute arbeitet ein Deutscher ja, wie ist das, 16 Stunden, im Schwaben dann 24 Stunden, nicht oder so. Ähnlich.
Ein Stundenschlafen
war noch. Gut. Armut hat also etwas mit fehlendem Leistungswillen zu tun, wobei gefragt werden muss, woran es liegt, dass der Leistungswille fehlt. Dies wiederum hat auch etwas mit der Lebensperspektive des Menschen zu tun. Heute wird oft von Solidarität und Teilen gesprochen. Ich kriege oft theologische Literatur, nicht Theologie der Solidarität, Theologie des Teilens. Diese Aufrufe mögen teilweise berechtigt sein. Reichtum wird aber nicht durch Teilen geschaffen, sondern durch Arbeit. Betrachtet man den hohen Sozialetat, 50% des Volkseinkommens werden umverteilt über den Sozialetat, so muss man zugeben, dass das Teilen in Deutschland schon sehr stark institutionalisiert ist. Auch bei der Hilfe für die neuen Bundesländer kann man ja von Teilen sprechen. Dieses Teilen kann aber auch korrumpieren, wenn damit nicht gleichzeitig Anreize gegeben werden, für seinen Lebensunterhalt die notwendige Vorsorge zu treffen. Ich sage manchmal meinen Studenten, das können die Amerikaner nicht, aber angenommen, die Amerikaner würden jedem Deutschen, wo soll man sagen, 2000 Dollar geben. Wir würden ein Volk von Dichtern und Denkern. Ja, wir würden nicht mehr arbeiten, wir kriegen ja 4000 Mark im Jahr. Und wenn das dann eingestellt wird, sind wir plötzlich nicht mehr in der Lage zu arbeiten, weil wir uns daran gewöhnt haben. Subvention ist ein Gift gegen Arbeitsfähigkeit und Willigkeit. Wenn ich arbeiten muss, um zu überleben, dann arbeite ich und dann schaffe ich auch etwas. Und wenn ich, solange ich nicht arbeiten muss, suche ich immer den leichteren Weg. Und Hochbelastete werden immer leistungsunwilliger. Solidarität sollte Nächstenliebe, aufmunterndes Helfen sein, keine Forderung des Hilfebedürftigen auf die Hilfe des Nächsten. Ich bin bei dem Wort solidarisch immer ein bisschen ängstlich. Solidarisch heißt immer her mit dem Geld. Das ist ja, wir wollen Solidarität. Da will einer einmal Geldbeutel. Das ist dann Solidarität. Wir wissen aus der Entwicklungshilfegeschichte, wie Entwicklungshilfe korrumpiert. Entwicklungsländer sind Entwicklungsländer durch Entwicklungshilfe geworden. Die Staaten, die keine gekriegt haben, mussten sich entwickeln. Taiwan oder einige andere. Und die Staaten mit der höchsten Entwicklungshilfe, die haben sie am wenigsten entwickelt. Brauchen sie auch nicht. Bei aller Wertschätzung und Bejahung des Reichtums werden in der Bibel aber auch die Gefahren genannt. Und ich möchte einige Gefahren des Reichtums aus biblischer Sicht darstellen. Sechstens also Gefahren des Reichtums. A. Reichtum führt leicht zur Selbstüberschätzung. Wir können mal nachlesen, Sprüche 28, Vers 11. Führt zum Hochmut, welcher bekanntlich dem Fall vorausgeht, Sprüche 16, Vers 18. Sirach 11 ist davon die Rede, dass Reichtum dazu verleitet, dass man sich auf ihn verlässt. Der Reiche meint, er kann sein Leben absichern durch Reichtum. Und Prediger 5, 12 bis 19, können Sie nachlesen, wird davon gesprochen, dass man Reichtum nicht mit ins Grab nehmen kann. Reichtum führt zu Überheblichkeit und Stolz. In Hesekiel 28, Vers 4 und folgenden Vers heißt es, durch deine Weisheit und Einsicht schufst du dir Reichtum. Mit Gold und Silber fülltest du deine Kammern. Doch dein Herz wurde stolz wegen all deines Reichtums. Es ist interessant, dass Reichtum, ich werde noch ein Zitat von Wesley bringen, dass Reichtum eine Gefährdung fürs Christsein ist. Zweitens, gewarnt wird vor dem Streben nach Reichtum. Reichtum wird in der Bibel als relatives Gut angesehen, das von anderen Gütern wie Gesundheit, Sirach 30, Vers 14, guter Name, Sprüche 22, Vers 4, Weisheit 7, Vers 8 übertroffen wird. Also Weisheit, guter Name und Gesundheit ist mehr wert als Reichtum. Mir sagte mal ein Architekt, in der ersten Hälfte seines Lebens gibt ein Mann seine Gesundheit hin, um ein bisschen Reichtum zu kriegen. Und diesen Reichtum gibt er wieder ab in der zweiten Hälfte seines Lebens, um ein bisschen Gesundheit soll zu kriegen. Und fragt, ob das der Sinn des Lebens sein könnte. Reichtum wird mit Nachteilen wie Schlaflosigkeit und Sorgen verbunden. Geldgier, sagt 1. Timotheus 6, Vers 16, führte dazu, dass einige vom Glauben abirren. Reichtum, möchte ich mal sagen, ist ein Zeichen, zeigt den Charakter unseres Glaubens. Geldliebe ist die Wurzel allen Übels, nicht das Geld schlechthin. Oft wird ja immer Geld als Ursache allen Übels hingestellt. Das lehne ich gewaltig ab. Geld ist neutral. Geld ist ambivalent, ist doppelbödig. Geld ist ein großartiges Hilfsmittel zur Vermehrung des Wohlstands. Eine Möglichkeit, Armut zu überwinden, aber wie alle gute Gaben sind seit dem Sündenfall alle Gaben ambivalent, also auch Reichtum und Geld. Reichtum kann mich als Christen gefährden. Reichtum führt oft zur Unersättlichkeit. Im Prediger 5, Vers 9 heißt es, wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug. Wer den Luxus liebt, hat nie genug Einnahmen. Auch das ist ein Windhauch. Ein Haschen nach Wind, heißt es in der alten Luther-Übersetzung. C, also nächster Punkt, Reichtum kann zu Machtmissbrauch führen. In Jakobus 2, Vers 6 wird etwas traurig geschildert, möchte ich mal sagen, wie es in der Urkirche zuging. Da heißt es, sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Wer reich werden will, sieht nicht genau hin, heißt es in den Sprüchen. Reichtum und Reiche wollen oft eine Sonderstellung haben, und Jakobus kritisiert die frühe christliche Gemeinde, wenn ein Reicher da mit seinen Goldringen, Sie müssen sich vorstellen, die waren damals sowieso in Afrika und mit allem möglichen Zeug da beklingelt, und wenn die in den Gottesdienst kamen, habt ihr schon, hier vorne ist noch Platz, direkt vom Prediger, ein Armer, setz dich da hinten ist noch ein Liegeplatz da. Man hat also schon damals in der Gemeinde die Reichen vorgezogen, ihnen die Ehrenplätze gegeben, während die Armen hinten Stehplätze hatten. Gerade für die Mächtigen scheint großer Reichtum eine Gefahr zu sein. Reichtum neigt zur Korruption. Im 5. Mose 17, Vers 4 wird den Königen Israels nahegelegt. Er soll sich keine große Zahl von Frauen nehmen, damit sein Sinn nicht vom rechten Weg abgeht. Und er soll nicht zu viel Silber und Gold anhäufen. Beides haben sie ja bekanntlich gemacht. Wie viele Damen hatte der Salomo? Ich weiß nicht. Ne?
700 Hauptfrauen und
1000, ne? Genau. Und viel Geld hat er auch noch. Und das hat ihn korrumpiert. In, woher Sie das wissen so genau, ne? Sira 27, 1, Vers F heißt es, des Geldes wegen haben schon viele gesündigt. Wer es anzuhäufen sucht, schaut nicht genau hin. Zwischen zwei Steine lässt sich ein Pflock stecken und so drängt sich zwischen Kauf und Verkauf die Sünde. Das war ja damals ein großes Problem in der ersten Christenheit, noch in den ersten Jahrhunderten, diese Kaufleute und Reichtum. Man hat immer vor, man war immer sehr suspekt gegenüber den Reichen. Das heißt zum Beispiel in den Dekreten des Gratian, Nullus Christianus debet esse mercator, sit volur, ne, si volur, no, si volur esse de, prodigiato de ecclesia de. Das heißt auf Deutsch, kein Christ darf Kaufmann sein. Wenn er dennoch Christ, Kaufmann sein will, muss er aus der Kirche ausgestoßen werden. Also so hart war die Regelung. Man vermutete, wer reich werden will, Geldgier, Kaufleute, das war immer irgendwie so eins, konnte kein Christ sein. Und ich habe beim Tisch, vorhin beim Essen, schon darauf hingewiesen, dass schon bei den alten Griechen und Römern der Patron der Diebe zugleich auch der Patron der Kaufleute war. Man brauchte anscheinend dieselben Gaben, um reich zu werden oder Kaufmann zu werden, beziehungsweise als Dieb reich zu werden. Reichtum, bitte? Ja. Das. Reichtum und Ungerechtigkeit gehen oft zusammen. Jakobus 5, 1 bis 6 kritisiert, ihr aber, ihr Reichen, weint nur und klagt, euer Reichtum verfault, euer Gold und Silber verrostet, noch in den letzten Tagen sammelt ihr Schätze, aber den Lohn der Arbeiter, die eure Ernte, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel. Reichtum, der sich der Armen verschließt, verfällt schließlich von selbst. D. Reichtum kann zur Gottesentfremdung führen. 5. Mose 8, Vers 12 heißt es folgende. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist und prächtige Häuser gebaut hast und sie bewohnst und wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häufen und dein gesamter Besitz sich vermehrt, dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat. Immer wieder der Hinweis, da kommst du her, du bist ein Sklave gewesen. Werde nicht hochmütig. Sag mal zu meinen Kindern, Kinder, vorsichtig, ich bin Bergarbeitersohn gewesen. Ja, fast wie so das alte Glaubensbekenntnis, mein Vater war ein armer Aramäer, sage ich meinen Kindern, mein Vater war ein armer Bergmann. Und vorsichtig, alles was wir haben, ist ein Geschenk Gottes. Ein Klack, ich bin zum ersten Mal krank geworden für 10 Tage, war gar nicht eingeplant, nirgendwo Zeit dafür gehabt. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie dankbar ich sein kann, dass ich nicht krank war. Ne? Ist ja nicht normal. Ich muss dankbar für das sein, was man hat leisten können. Vorsichtig, dass wir nicht überheblich werden. Reichtum hat personalethische Konsequenzen. Gottesentfremdung, Habgier, Neid und sozialethische Gefahren, Korruption, Ungerechtigkeit. Die Bibel ist auch davon voll. E. Besitz kann zur Hörigkeit führen. Das Beispiel vom reichen Kornbauern, Lukas 12, könnte man hier nennen, weil sich der reiche Kornbauer auf seinen Reichtum verließ, nicht weil er Scheunen gebaut hat. Lautet die biblische Antwort, du Narr. Reichtum ist vergänglich. Wer sein Lebensziel auf Vergängliches baut, wird auch vergänglich sein. In der Tat, sie sind reich und morgen haben sie Krebs oder irgendetwas, können sie nichts machen. Es ist vergänglich. Beispiel Jesu vom reichen Mann und armen Lazarus ist das Verhalten des Reichen verwerflich. Warum? Weil er den Besitz für sich alleine nutzte. Und der Psalmist warnt, fällt euch Reichtum zu, hängt euer Herz nicht dran. Es kommt also darauf an, wie wir mit dem Reichtum umgehen. Wir sagen, Reichtum ist eine großartige Gabe. Ich wünschte, alle Christen wären sehr reich. Was könnten wir Gutes tun? Wir könnten in der Mission, wir könnten vielleicht auch hier in der Bildungsarbeit, wir könnten in der GWE was tun und im VCK was tun. Wenn wir viele reiche Christen hätten, wäre das toll. Ich weiß gar nicht, was wir gegen reiche Christen haben. Ich wünsche mir mehr davon. Aber es kommt darauf an, was die mit ihrem Geld machen. Ich war mal eingeladen, es war nicht VCK, sondern eine andere Gruppe. Und der Vorsitzende war sehr reich und meinte, er müsse mir sein Reichtum zeigen. Und ich musste, obwohl es ein Sonntag war, mit in seine Firma. Und boah, das war eine tolle Sache. Und sein Büro, immer gestaunt. Als er dann die Fahrtkosten bezahlen sollte, hat er also sehr genau und pfennig nachgerechnet. Und als Geschenk kriegte ich so ein kleines Necessaire. Und als ich dann sagte, auch ob er nicht mal von seinem Reichtum der GWE so uns was helfen könnte, habe ich bis heute noch keine Antwort bekommen. Also es kommt darauf an, wie Leute, aber allerdings, manche Christen, die reich sind, werden von, ich weiß nicht, 100 Organisationen angezapft. Das muss man natürlich auch sehen. Und wenn dann der 101. kommt, irgendwo muss man Schluss machen. Aber es kommt darauf an, wie man Reichtum nutzt. F. Reichtum wird auch leicht unter Christen zum Diskriminator. In Jakobus 2, 1 bis 5 ist davon die Rede, ich habe es vorhin schon angedeutet, dass in der Gemeinde die Reichen vorgezogen wurden. Reichtum birgt die Gefahr, dass der Mensch nach seinem Äußeren beurteilt wird. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, heißt es aber in der Bibel, Gott sieht das Herz an. Es ist leicht auch unter uns Christen die Gefahr, dass Ehre gemäß Reichtum verteilt wird, dass vergessen wird, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Sie kennen ja das bekannte Bild aus dem Mittelalter von den drei Totenschädeln. Und unter diesen Schädeln steht, einer war König, einer war Gelehrter und einer war Bettler. Weißt du, wer der König war? Man sieht es, oder der Gelehrte. Meine, wir sind ja so klug, nicht? Damit kommen wir zur siebten Frage, wie soll Reichtum genutzt werden? Generell ist darauf hinzuweisen, dass der Christ Haushalter des ihm anvertrauten Reichtums ist. Er darf diesem Reichtum nutzen, wir haben jedoch Rechenschaft darüber abzulegen. Und da einige Punkte zu A. Reichtum darf genossen werden. Paulus schreibt 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. Ich habe einen, der hat mich mal gesagt, ob er es bezahlen könnte, sagte, ah, ich hatte viel Geld, aber jetzt habe ich bei der Börse, vor allem hat er nicht mehr so viel. Reichtum ist sehr unsicher, sondern dass sie hoffen auf Gott, und jetzt heißt es, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein. Schlatter schrieb einmal, und das war damals wahrscheinlich sehr provozierend, wer sich schämt, guten Wein gut zu finden, ergibt sich einer Unnatur, die sittlich nicht unschädlich ist. Ich dachte mich vor, es gab, ich kenne heute noch Christen, was, du fährst ein Auto? Ja, und dann noch ein schnelleres vielleicht, und nicht nur so einen kleinen, bobbeligen Opel oder sowas. Sondern auch gibt es gutes Essen. Ich kenne einen Christen, ja, ich habe mal einen Verleger, habe ich mal besucht, kam mit einem tollen Wagen, sagte, ich brauche den guten Wagen, ich muss, darf, wenn ich da irgendwie zu anderen Kunden fahre, kann ich nicht mit so einem kleinen VW kommen, dann meinen sie, der lacht den Pleite. Ich sage, wir wollen, ich habe keine Sorge, wenn sie schnell einen Wagen fahren. Manche Christen stehen unter dem Druck, dass sie ein einfaches Leben führen müssen. Sie dürfen ein einfaches Leben führen, nichts geben. Wo sie müssen es nicht tun und können nicht alle anderen zwingen, sondern Gott schenkt die guten Gaben zum Genießen. Gott ist nicht so einer, der, sagen wir mal, ein tolles Mittagessen da hinlegt und sagt, so, jetzt guck drauf, aber bitteschön, da ist die Müslisuppe. Das gibt's nicht. Ja? Wir stellen uns ja Gott oft auch diesen komischen Gott vor, sondern Gott erlaubt uns, es zu genießen, aber bitte auch Gutes tun, die anderen miteinander zu messen. Nicht sagen, geh du mal zur Müslisuppe, ich esse das gute Essen hier. Calvin wies immer wieder darauf hin, dass Gottes Gaben zweckmäßig genutzt werden sollen. Ich darf mich an den Blumen erfreuen, ich darf auch schön wohnen, mir ein schönes Haus einrichten, aber es darf nicht Selbstzweck werden, sondern ich muss es auch öffnen. Das ist das Problem. Wir dürfen auch Gott loben für die guten Gaben, die er uns gibt. In Prediger 5, Vers 18 steht, wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und seinen teilnehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Ja, provozieren heißt es mal, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Ich werde es nie vergessen, ich war noch irgendwie Assistent in Heidelberg. Da hat mich mal, ich glaube, die Pfarrgebetsbruderschaft eingeladen zu einem Theologenseminar und ich sollte etwas über Zeit und etwas sagen. Und ich habe also dann den Studenten oder Professoren meinten, wir sind ja faul, erzählt, wie fleißig sie seien sollen. Auch Professor Wolf hat einen tollen Vortrag gehabt. Und leider war er nach mir dran und ich hatte ihm schon verraten, was ich sagen wollte. Und er fing dann an, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, denn den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ja, und ich habe gerade vorher erzählt, arbeiten, schaffen, nutze die Zeit aus. Ich sage, macht euch ein Schild hin. Wie viele Stunden habt ihr noch zum Leben? 4212, gut, morgen 4208, ja. Rechnet immer aus, mit wie viel Zeit habt ihr noch? Nutzt die Zeit aus. Und er sagt, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, denn seine gibt es der Herr schlafend. Das hätten die Studenten gerne. Aber ich wurde ganz blass. Ach ja, steht auch in der Bibel, ne? Die Reformatoren wiesen immer wieder darauf hin, dass Gott die leiblichen Güter zu unserer Notdurft gegeben hat. In der Institutio 3, Vers 10 schreibt Calvin, der Hauptgrund soll folgender sein. Der Gebrauch der Gaben Gottes geht nicht vom rechten Wege ab, wenn er sich auf den Zweck ausrichtet, zu dem uns der Geber selbst diese Gaben erschaffen und bestimmt hat. Er hat sie nämlich zu unserem Besten erschaffen und nicht zu unserem Verderben. Deshalb wird keiner den rechten Weg besser innehalten, als der, welcher diesen Zweck fleißig im Auge behält. Wenn wir also nur bedenken, zu welchem Zweck er die Nahrungsmittel geschaffen hat, so dürfen wir finden, dass damit nicht bloß für unsere Notdurft gesorgt werden soll, sondern auch für unser Ergötzen und unsere Freude. Sieht doch schön aus, ein schöner Nachtisch und es schmeckt gut. Wir dürfen uns dankbar vor Gott daran freuen. Gott ist nicht so miese Peter, der immer nur Zwiebelsuppe oder irgendetwas, was er nicht mögen, uns gibt, oder Spinat für die Kinder oder so. So hat ja auch bei unseren Kleidern, schreibt Calvin weiter, außer der Notdurft, dass wir nicht frieren, auch anmutiges Ansehen und Anständigkeit als Zweck im Auge. Kräuter und Bäume und Früchte sollen uns nicht nur mancherlei Nutzen bringen, sondern wir sollen auch freundlich anzusehen sein und einen feinen Wohlgeruch haben. Wäre das nicht wahr, so könnte es der Prophet nicht zu den Wohltaten Gottes rechnen, dass der Wein des Menschen Herz erfreut und dass seine Gestalt schön werde vom Öl. Man darf sogar hübsch kleiden, als Herren auch. Dann könnte uns die Schrift auch nicht immer wieder zum Lobpreis seiner Güter auffordern, dass er selbst solches allen Menschen gegeben hat. Auch die natürlichen Gabe der Dinge zeigen uns ausreichend, wozu und wie weit man sie genießen darf. Doch der Herr, der die Blumen mit solcher Lieblichkeit gezieret, immer noch Calvin, dass sie sich unseren Augen ganz von selbst aufdrängen, hat er ihnen nicht doch solchen süßen Duft verliehen, dass unser Geruchssinn davon erfasst wird? Wie sollte es dann ein Verbrechen sein, wenn solche Schönheit unser Auge, sonst lieblicher Duft unserer Nase berührt? Wie hat er nicht Gold, Silber, Elfenbein und Marmorstein solche Schönheit geschenkt, dass sie dadurch vor anderen Metallen und Steinen kostbarer werden? Hat er nicht überhaupt viele Dinge über den notwendigen Gebrauch hin kostbar für uns gemacht? Soweit Calvin. Gott hat uns die guten Gaben zum Gebrauch geschenkt. Wir dürfen also auch Luxusgüter haben und nicht nur die notwendige Suppe und Brot und Wasser. Die Bibel erlaubt uns Luxusgüter, aber wir müssen aufpassen, Reichtum macht das Herz schneller hart als kochendes Wasser ein Ei, so hat es mal Ludwig Börne gesagt. Ein Psalmwort sei noch angefügt, das Psalm 128. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht, du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast gut. Dieses Wohl dir ist so eine Gratulationsformel, Heute würde er sagen, du hast das große Los gezogen. Man kann dir gratulieren. Ich wiederhole nochmal. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, nur wieder Voraussetzung, und auf seinen Wegen geht, du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast's gut. B. Unser irdischer Besitz soll zur Vorsorge genutzt werden. Plant Sekur, nicht? Plant ja auch vor. Paulus schreibt in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Besitz hilft, für die Zukunft zu sorgen. Kyrill von Jerusalem schreibt in seiner Taufkatechese 867, du sollst den irdischen Schätzen nicht dienen. Du sollst sie aber auch nicht als Feinde ansehen, denn Gott hat sie dir zu deinem Dienst gegeben. Sage also niemals, die irdischen Schätze gehören dem Teufel. Sie sind Diener des Menschen. Es kommt also darauf an, wie wir mit ihnen umgehen. Reichtum eröffnet C. eine Chance für die Bewährung des Glaubens. Gute Werke sind ja bekanntlich eine Bestätigung des Glaubens. Gute Werke öffnen mir nicht den Himmel, das war katholisch. Gute Werke zeigen mir, der Glaube ohne Werk ist tot, sagt Jakobus. Jakobus spricht ja bekanntlich den, da habe ich gerade geschrieben, der Glaube ohne Werk ist tot. An der Haltung zum Reichtum bewährt sich der Glaube. Hier liegt der Kernpunkt der christlichen Ethik. Der Reiche soll deshalb mit seinem Reichtum Gutes tun. Luther meint, mein Gut gehört nicht mehr mir allein, sondern meinem Nächsten. Wir haben im Grundgesetz deshalb in Deutschland ja auch die Sozialbindung des Eigentums, auch wieder eine Verbindung zur christlichen biblischen Gedankengänge. Gute Werke, sagte ich vorhin, gehen uns nicht voraus, sie folgen uns nach. Ethik im biblischen Sinn ist ja nicht eine Herausforderung. Also wenn ich die Philosophen lese, heißt Ethik immer, tu was, sei anständig. Denk an später oder so etwas. Nein, im biblischen Sinn ist Ethik immer eine Demonstration unseres Glaubens. Es ist also dafür da, um damit Gutes zu tun. Ich bin mal in Australien, der Gold Coast, entlang gefahren und war so Essenszeit, wir hatten Hunger und dann sucht man ein Restaurant. Auf einmal stand ein Schild, Under New Management. Da hat wohl der Vorbesitzer nicht gut gekocht oder so und will jetzt allen zeigen, probiert's nochmal, wie ich mit meinem Reichtum umgehe, ja, wie ich mich ethisch verhalte, ist ein Zeichen, dass ich under New Management bin. Ja, das ist das Entscheidende hierbei. Wer keinen Besitz hat und auf Kosten der Allgemeinheit lebt, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist ein Schmarotzer. Wir sollen uns deshalb Besitz erwerben, damit wir, das betont die Bibel so offen, geben können. In Epheser 4, Vers 5 schreibt das Paulus ganz klar, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, und dann heißt es, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Also mein Einkommen ist eine Verpflichtung, auch dem anderen zu helfen und ihm in seiner Not zu geben. Clemens von Alexandrien, ich habe so alte Kirchenvater, wie Sie sehen, mal ausgestöbert, schreibt in seinem Werk, welcher Reiche wird gerettet werden? Eine alte biblische Frage, in 11,16. Man darf also das Vermögen, das er unserem Nächsten nützen kann, nicht wegwerfen. Es ist ein Besitz, weil es besitzenswert ist. Es heißt Vermögen, weil es etwas vermag und nützt und zum Guten des Menschen von Gott geschaffen worden ist, da es ja wie ein Stoff oder ein Werkzeug zum guten Gebrauch denen vorgelegt und zur Verfügung gestellt wird, die es zu gebrauchen verstehen. Wenn du das Werkzeug geschickt benutzt, ist es geschickt. Wenn du aber ungeschickt bist, nimmt es an deiner Ungeschicklichkeit teil, obwohl es selbst nichts dafür kann. Ein derartiges Werkzeug ist auch der Reichtum. Kannst du ihn recht gebrauchen, so dient er dir zur Gerechtigkeit. Verwendet ihn aber jemand unrichtig, so wird er als Diener der Ungerechtigkeit erfunden. Ich glaube, es ist deutlich geworden, es kommt darauf an, wie ich mit Reichtum umgehe. Reichtum an sich ist neutral, aber Gefährdung. Der Reichtum darf sogar vermehrt werden. Verweisen möchte ich auf dieses Beispiel von den Talenten oder Funden,
das Jesus erzählt in Matthäus 25 oder auch Lukas 19. Kredit sogar und Zins nehmen scheinen damals üblich gewesen zu sein. Jesus kritisiert ja den einen, der das dann nur vergraben hat im Schweißtuch, hätte es wenigstens den Wechsel gegeben, hätte ich Zinsen gekriegt. Und die, die mehr erwirtschaftet haben, oder denken wir auch mit den Städten, dieses Beispiel, die werden gelobt. Es soll ein altes, überliefertes Jesuswort geben, das nicht in der Bibel steht, werdet kluge Wechsler. Also, wir sollen klug Banker, man könnte heute sagen, jeder Christ soll ein guter Banker werden, mit dem Geld verantwortlich umgehen. Basilius der Große schrieb in einer Predigt über die Habsucht, 4,5, ein großer Fluss ergießt sich in 1000 Kanälen über fruchtbares Land. So lasst den Reichtum auf mannigfachen Wegen in die Wohnung der Armen gelangen. Wenn man die Brunnen ausschöpft, geben sie mehr und reinlicheres Wasser. Wenn sie aber nicht ausgenutzt werden, so wird das Wasser faul. So ist auch der Reichtum, der brach liegt, wertlos. Kommt er aber in Bewegung und Umlauf, so wird er gemeinnützig und fruchtbar. Reichtum darf man nicht horten, da hat man nichts von. Übrigens das große Problem der orthodoxen Kirche. Es gibt ja keine Sozialethik in der orthodoxen Kirche. Die hatte damals von Genghis Khan seltsamerweise Privilegien erhalten, die sie bis heute hat. Unter der einen Voraussetzung, die orthodoxe Kirche musste für Genghis Khan und seinen Hof beten. Und das war die Voraussetzung. Und dafür brauchten sie keine Steuern bezahlen, Privilegien, hatten riesige Klöster und Leibeigene und all so etwas. Und die orthodoxe Kirche hat Reichtum angesammelt und damit tolle Ikonen gemalt, ja, und die Kuppen vergoldet und Goldikonen gemacht. Man hat also Reichtum in Form von Schätzen angelegt, Gold- und Silberstein, und ja, das hat man gekauft. Russland hat also sonst Zeug exportiert, statt die Industrialisierung voranzutreiben. Und Russland ist nie zur Industrialisierung gekommen. Die haben einen grünen Zweig bekommen, weil Reichtum gesammelt wurde und nicht investiert wurde. Es war der Calvinismus, der investierte. Luther hatte da so eine Zwischenhaltung. War mal etwas skeptisch gegenüber der Wirtschaft. Besitz muss also genutzt werden. Talente müssen verwendet werden, wenn darüber das Lob Jesu stehen soll. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Ich glaube, wir sollen vorbereitet werden auf dieser Erde, selbst als Banker, einmal in der Ewigkeit wichtige Funktionen wahrzunehmen und große Verantwortung zu übernehmen. Wie das aussieht, weiß ich auch nicht. Achtens, woher kommt die Kraft, Reichtum recht zu nützen? Ein Wort Wesleys, dem Begründer der methodistischen Bewegung in England, hat mich sehr aufgeschreckt, als ich hierüber einmal nachdachte. Er schreibt einmal in einem Brief an einen Freund: Ich fürchte, wo immer der Reichtum sich vermehrt hat, da hat der Gehalt an Religion, damit meinte er immer den Methodismus, im gleichen Maße abgenommen. Daher sehe ich nicht, wie es nach der Natur der Dinge möglich sein soll, dass irgendeine Wiedererweckung echter Religiosität lange Dauer haben kann. Denn Religion muss notwendig sowohl Arbeitsamkeit, er sagt Industry da im Englischen, und Sparsamkeit, Frugality, erzeugen, und diese können nichts anderes als Reichtum hervorbringen. Aber wenn Reichtum zunimmt, so nehmen Stolz, Leidenschaft und Weltliebe in allen ihren Formen zu. Wie soll es möglich sein, dass der Methodismus, das heißt eine Religion des Herzens, mag er jetzt auch wie ein grünender Baum blühen, in diesem Zustand verharrt. Die Methodisten werden überall fleißig und sparsam, folglich vermehrt sich ihr Güterbesitz. Daher wachsen sie entsprechend an Stolz, Leidenschaft und fleischlichen und weltlichen Gelüsten und Lebenshochmut. So bleibt zwar die Form der Religion, der Geist aber schwindet allmählich. Gibt es keinen Weg, diesen fortgesetzten Verfall der reinen Religion zu verhindern? Wir dürfen die Leute nicht hindern, fleißig und sparsam zu sein. Wir müssen alle Christen ermahnen, zu gewinnen, was sie können, um zu sparen, was sie können. Das heißt, im Ergebnis reich zu werden, aber dann gottlos zu werden. Das heißt, das Ergebnis des Segens des Christseins in wirtschaftlicher Hinsicht ist ein Absägen des Astes, auf dem der Glaube einmal saß. Also soweit dieser Brief, das mit dem Ast steht nicht mehr drin, gibt es keine Lösung. Luther schrieb in seiner ersten These, dass das Leben des Menschen eine kontinuierliche Buße sein soll. Es kommt also auf die Prioritäten des Menschen an. Wir werden immer fehlsam bleiben. Es ist eigentlich so wie im Christenleben. Ich wünschte mir, als Christ wäre ich so ein Held. Ich weiß nicht, ob Sie auch so ein Bild haben. Ja, Christ, jetzt bin ich so der Tarzan des Glaubens nicht. Aber das bin ich ganz allein im Kämmerchen. Oder abends im Bett stelle ich mir großartige Dinge vor, die ich als Christ tue. Wir haben über Dinge gesprochen, die wir in der Welt tun müssten, nicht? Was wir alles tun sollten als Christen. Naja, und dann kommt schon das erste Kind, was frech ist, und schon ist es ein Christsein. Ich weiß, ich handle auch falsch an meinen Kindern und wahrscheinlich wird meine Ehefrau auch oft enttäuscht sein, gerade dass ich so oft weg bin. Also wir handeln leider nicht so, wie ich als Christ handeln müsste. Manchmal weiß ich auch nicht, manchmal werde ich schuldig und weiß es und manchmal werde ich unschuldig schuldig. Ich bin nicht der Strahlemann als Christ, schade. Ich habe so ein Bild, aber da tröstet mich hier Luther. Jeden Tag muss ich Buße tun und das ist ja das Traurige, dass ich als Christ nie auf eigenen Beinen stehe, sondern immer abhängig bin von ihm. Der Zar Peter hatte einmal einen Offizier, der Geld unterschlug. Als dieser hörte, dass Abrechnung gefordert war, saß er abends in seinem Zimmer, stellte die Bilanzen auf und stellte fest, dass eine hohe Summe fehlte, die er nicht bezahlen konnte. Sie kennen wahrscheinlich das Beispiel. Bei seinem Abrechnen ist er dann in Schlaf gefallen. Der Zar ging dann durch das Schloss und wunderte sich, dass in einem Zimmer noch Licht brannte. Leise ging er hinein und sah die Bescherung. Er sah dort einen Zettel und schrieb etwas drauf. Als der Offizier einige Zeit später erwachte, hatte er das Gefühl, dass jemand im Zimmer gewesen ist. Er sah den Zettel, auf dem er geschrieben hatte, eine zu große Schuld, wer kann das bezahlen? Und da steht plötzlich drunter, ich Piotr, also ja Piotr, ich Peter. Der Offizier war ganz verwirrt, er prüfte die Unterschrift. In der Tat, das war die Unterschrift des Zaren. Und kurz vor dem Morgengrauen kam ein Bote vom Zaren mit der genau fehlenden Summe. So sind wir Christen angewiesen auf Gott, der unsere Schuld immer wieder bezahlt. Und aus Dankbarkeit heraus leben Christen anders. Habe mal beim Mittagessen ein sehr schönes Erlebnis gehabt als Vater. Es kam leider nur einmal in meinem Leben bisher vor. Da saß beim Mittagessen und auf einmal sagte meine Tochter Dorothee, Papa, ganz völlig unvorbereitet, Papa, wie wird man denn so klug wie du? Ich war also auf diese Frage nicht vorbereitet und habe natürlich sofort bei den Griechen angefangen. Ich sage also, hör mal Dorothee, die Griechen sagen, willst du weise sein, sag unter weisen Männern, versuch immer unter den Besten der Schule zu sein, halte dich nicht mit den Hälftenen, aber wenn du immer mit den Besten, mit den Klügsten zusammen bist, mit den Eltern zusammen bist und mach deine Schulsachen, also alles Mögliche habe ich mir einfallen lassen, um Leistungsmotivation meinen Kindern zu geben. Und irgendwie 2-3 Tage später las ich in meiner stillen Zeit das berühmte Wort vom israelitischen Staatsmann Mose: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das schlug natürlich wie eine Bombe bei mir ein. Als Volkswirt habe ich darüber nachgedacht. Ich sage, was hat denn das mit Klugheit zu tun? Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat. Und ich weiß nicht, ob Ihre Kinder schon diese Frage gestellt haben. Wie werde ich so klug wie Sie, Mama? Hätten Sie gesagt, denk dran, dass du sterben musst? Ich weiß nicht, vielleicht hätte einer das von Ihnen gesagt. Ich nicht. Sie waren hier in Sonne gesagt. Ich kam auch nicht auf die Idee. Und deshalb habe ich überlegt, warum macht mich das klug. Und als ich darüber nachdachte, volkswirtschaftlich gesehen, merkte ich, dass das eines der wichtigsten Worte ist, die je gesprochen worden sind. Denn das bedeutet doch, ich muss vom Ende her denken. Wissen Sie, sinnvoll ist meine Lebensplanung nur, wenn ich vom Ende her denke. Ich bin mal nach Verona gefahren, im Zug, und so ab Rosenheim saß nur noch ein italienischer Student in meinem Abteil. Naja, nach einiger Zeit waren wir des Lesens müde und haben so ein bisschen miteinander gesprochen, so in 3-4 Sprachen, gerade Brecht. Diesen Studenten werde ich nie vergessen. Ich habe noch nie so einen tollen Studenten getroffen, der sein Leben so toll geplant hat. Er wusste genau, wann er sein Examen macht. Deutsche Studenten wissen das nicht so. Ne? Das ist ein Student, man rät, aber so genau weiß man es nicht. Und dann fragte ich, was machen Sie dann? Er wusste genau, wann er seinen Doktor macht. Das ist auch nicht so ganz sicher bei uns. Und ich fragte immer weiter, dann heiratet er. Er wusste schon genau, wann er heiratet. Er wusste doch nicht wen. Aber alles schon geplant. Aber dann, ja, dann übernimmt er die Firma des Vaters. Und es war für mich leicht zu sagen, und dann war er wieder dran. Dann lässt er sich, wusste er schon genau, wann er pensioniert wird. Gut, das kann man heute ja ausrechnen. Ich sage, und dann? Ja, dann wusste er auch schon, was er macht. Er hatte vor, eine Weltreise zu machen und wusste schon, was er alles sehen wollte. Er hatte noch nicht gebucht, keine Sorge. Also alles so toll geplant. Ich war begeistert von dem. Hätte ich als Assistenten eingestellt, wenn der Deutsch gekonnt hätte. Und dann fragte ich, und dann? Und dann war er auf einmal ganz ruhig und guckte mich an. Ich sage, und dann? Ja, dann moriere, dann muss ich sterben. Ich sage, und dann? Dann war es mit der Fassung vorbei, aber bis Mailand war noch eine sehr lange Zeit. Wir haben also dann noch ein bisschen weiter gesprochen. Evangelico, also da hielt er nicht viel von. Aber wir sind ja noch nicht mal so klug wie dieser italienische Student, der das Wichtigste vergessen hatte. Denn man muss ja, das lehrt ja die Wirtschaftswissenschaft und das lehrt jeder, der einen Betrieb hat, muss vom Ende her denken. Wenn ich also nach Leipzig will, muss ich wissen, Leipzig, Nürnberg umsteigen, gut, das ist leicht, ne? Aber wenn ich nach Zschortau will, muss ich wieder, ja, also, man muss vom Ende her denken und genau das sagt die Bibel. Klug ist, wer vom Ende denkt und am Ende steht der Tod. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Alle Weisheit, auch Weisheit mit Reichtum umzugehen, wird relativiert, wenn wir unser, ja, wenn wir langfristig denken, wenn wir unser Todesproblem gelöst haben. Die Bibel sagt ganz nüchtern, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollten und können auf 1000 nicht eins antworten. Wenn der Blüm dran ist, gucke ich mal bestimmt, denn der hat ja auf jeden Potten Deckel. Aber auch Blüm wird auf 1000 nicht eins antworten können. Wir haben es als Christen ja gut, dass wir dieses Sonderangebot Gottes seiner Vergebung haben. Ich will jetzt hier keine großen Beispiele bringen, meine Zeit ist abgelaufen, aber wenn Sie noch nicht Christ sein sollten, ich weiß nicht, wo Sie hier genau stehen, sollten Sie darüber nachdenken, ist alles vom Tode her geplant? Ist mein Leben sozusagen von Gott her in Ordnung, denn dann werde ich auch Reichtum recht nutzen können. Lassen Sie mich mit einem Wort, mit einem Beispiel enden. Ich habe vor kurzem gehört, auf Band, ein junger Mann hatte ein Preisausschreiben gewonnen. Und der erste Preis war eine Woche mit seinem Lieblingsschauspieler in Amerika. Und er hatte sich so einen Helden ausgesucht, wissen Sie, mit 3 Revolvern gleichzeitig schießen und 5 Indianer treffen, also richtig, richtig Helden. Und der ist also, ich glaube Texas war das, da wartet er auf seinen Lieblingsschauspieler und dann kommt er auch und dann kommen 2 Leute, bringen ein Pferd und dann hieven sie seinen Lieblingsschauspieler aufs Pferd und machen sie die Aufnahmen. Und nachdem die Aufnahmen vorbei sind, kommen die 2 und hieven dann wieder runter vom Pferd. Der junge Mann ist ganz enttäuscht und fragt seinen Lieblingsschauspieler, ich habe das Gefühl, Sie können gar nicht reiten. Sagt, da kann ich auch nicht. Ja, aber im Film, da reiten sie, da springen sie über einen Hügel und schießen Adler. Also tolle Sachen. Sagt, das macht mein Stuntman. Der Double. Und dann erzählt er so schön, dass man auch von ihm einen Videofilm gedreht hatte. Und dann sagt er, guck mal, was ich alles konnte. Springt er vom Kirchturm runter, landet auf dem Sattel vom Pferd, schießt dabei noch irgendwie einen Indianer tot. Also so richtig großartige Sachen. Er sagte, guck mal, das konnte ich alles. Und dann, man merkte richtig, wie Frau Schmitz das sagte, es war ganz einfach, das war mein Stuntman. Und als ich das hörte, entschuldigen Sie, dass ich so diese Parallele ziehe, habe ich mich daran erinnert, an das Wort, das Jesus mal sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber das heißt auch, dass wir ohne ihn nichts tun müssen. Und ich will dieses Wagen zu sagen, lassen wir Jesus in unserem Leben Stuntman sein. Und schauen, wie er dann mit meinem Reichtum umgeht. Wenn ich in verzwickte Situationen komme, mal schauen, was mein Stuntman aus meinem Leben gemacht hat. Und wenn am jüngsten Tag mein Lebensfilm abdreht und die dunklen Stellen kommen, dann will ich mal gucken, was mein Stuntman alles konnte. Ich wünsche uns, dass Jesus unser Stuntman wird, auch für die Nutzung unseres Reichtums. Wenn wir ohne ihn nichts tun können und auch Reichtum ohne ihn nicht nutzen, dann werden wir Recht nutzen. Vom Ende her denken Sie, dass wir sterben müssen und dann klug werden. Und dazu gehört auch die Klugheit, mit unserem Vermögen, mit unserem Reichtum Recht umzugehen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Umgang Ihres Reichtums mit Hilfe Ihres Stuntmans. Und damit möchte ich schließen, mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Letzten Punkt, die Aussprache. Darf ein Christ reich sein? Gibt es jetzt primär Fragen dazu?
Ja,
beschreiben.
Wissenschaftler,
die
wirklich ganz sicher sein.
Sie sind doch
kein Zerstörer. Nee, noch nicht, aber keiner kommt. Aber
17,26. Wir haben vorhin 17,26 gesagt, damit Sie noch ein bisschen Puffer haben. Ja. So. Fragen? Kommentare? Eisbrecher, bitteschön, Herr Schnabel.
Ich habe noch eine Frage, die etwas am Rande dessen ist, was Sie gesagt haben. Und zwar haben Sie auch das Erlassjahr nun erwähnt. Es ist ja im Augenblick gerade die große Diskussion, Erlassjahr 2000. Das heißt, den Staaten ihre Schulden zu erlassen, dass sie wieder irgendwie hinten hochkommen. Ich persönlich habe da ein bisschen zwiespältige Meinung dazu und das hätte ich mal Ihre gehört.
Also, es wäre das Schlimmste, was wir machen könnten, gegen die Schulden zu verlassen. Erstens, viele dieser Staaten, die Staaten haben sich verschuldet, das Geld haben die Eliten an sich gerissen, wieder in die Schweiz gebracht. Zum Beispiel in Mexiko und in anderen Staaten haben die Eliten mehr Geld im Ausland, als Mexiko Schulden hat. Ich hatte mal im Gespräch den mexikanischen Finanzminister darauf angesprochen. Er sagte, wieso, das sind die besten Investitionen für uns. Direktinvestitionen sind doch wohl auch in der Marktwirtschaft erlaubt. Also hier muss man fragen, wer ist erstmal verantwortlich nach dem Prinzip der Subsidiarität, erstmal die eigenen Eliten. Man kann nicht zu Lasten des Volkes Schulden machen, das Geld nehmen und sich privatisieren, anreichen und sagen, bitte erlasst mir die Schulden. Zweitens, die Länder sind reich genug, sie können zurückzahlen. Ich will es mal etwas übertrieben ausdrucken. Angenommen, ich kaufe mir ein Haus, ich kaufe mir drei Häuser und ich habe mich übernommen, ich kann jetzt die Raten nicht mehr bezahlen und jetzt habe ich Schulden erlassen. Oder ich muss meine Kinder verhungern lassen. Können Sie nicht zulassen, meine Kinder verhungern lassen, mir die Schulden. Dann könnte noch einer sagen, verkauf dein Haus. Nee, das Haus verkaufen tue ich nicht. Ne? Also Schulden müssen wir schon erlassen, sonst muss ich meine Kinder verhungern lassen. Die Staaten haben genug Geld, die könnten Firmen verkaufen, die könnten Teil Grundstücke verkaufen, die können Strand verkaufen. Mexiko ist nicht pleite. Ja, sie können Firmen verkaufen. Nur das wollen sie alles nicht. Und die eigenen regierenden Schichten wollen auch nicht haften. Das wäre das völlig Falscheste, was man tun kann. Drittens, alle Staaten, die ihre Schulden bezahlt haben, jetzt mal der tunesische Finanzminister gesagt, ja, also warum sollen wir zurückzahlen, wenn wir nicht zurückzahlen, kriegen wir es erlassen. Drittens, viertens, jede Bank gibt keinem, der schon einmal ein Moratorium bekommen hat, nochmals einen Kredit. Staaten, die ihre Schulden nicht zurückzahlen, werden kaum Kredite bekommen, was zum Beispiel dafür spricht, dass es kaum alle freiwillig tun. So oft ist ja angedroht worden, alle Entwicklungsländer zahlen gemeinsam die Schulden nicht zurück. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Fünftens, aber dennoch braucht man einen Schuldenerlass. Schauen Sie mal, wir haben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg enorme Schulden gehabt, vom Ersten Weltkrieg noch. Und vom Zweiten Weltkrieg und die Reparationszahlungen. Wir haben das Londoner Schuldenprotokoll, Abs hat das ja verhandelt, für ungefähr, zwischen 2 bis 3 Milliarden Mark haben wir unsere ganzen Schulden abbezahlt. Und sogar der Marshallplan war ja nur ein Kredit. Wir haben den Marshallplan direkt übernommen, mit einer Verpflichtung, er darf nie Teil des Bundeshaushalts werden, deshalb haben wir die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Marshallplanmittel verwaltet. Für lächerliche, man hätten die Alliierten gewusst, dass es uns bald so gut geht, hätten sie uns wahrscheinlich nie so günstig gekriegt, aber der Witz dabei ist, wir haben den Schuldenerlass bekommen, nachdem wir die Politik geändert haben, von Diktatur auf Demokratie, von Plan auf Marktwirtschaft. Das heißt, als eine Belohnung für eine neue Politik ist ein teilweiser Schuldenerlass notwendig. Und das gilt auch für die dritte Welt. Wenn endlich Demokratie eingeführt werden würde, Korruption abgestellt werden würde, Menschenrechte gelten würde, neue Wirtschaftspolitik durchgeführt würde, dann ist es nur möglich, wenn wir mit Schuldenerlass unter Bedingungen das mit unterstützen. Also ein partieller, also ein teilweiser Schuldenerlass mit Auflagen ist, glaube ich, notwendig. Da würde auch das Erlass ja versprechen. Gott will nicht, dass sich einer ein Leben lang verschuldet und noch für seine Kinder und Kindeskinder. Deshalb in diesem Fall ja, aber nur, wenn sich etwas verändert hat. Es muss ursachenadäquat sein. Das Problem heute ist, es ändert sich nichts. Die wollen nur die Schulden erlassen haben, dann machen sie neue Schulden. Nach 5 Jahren haben sie dieselben Schulden, wollen sie wieder Schulden erlassen haben. Das ist falsch, das geht zulasten der deutschen Steuerzahler. Verantwortung lernt man nur, wenn man für seine Schulden noch gerade zu stehen hat. Es ist interessant, dass Gott nicht von Anfang an alle Schulden erlässt, sondern doch eine Zeit wartet und sagt, so, und jetzt ist das Erlassjahr oder das Heiljahr, je nachdem. Vermögen gab es ja alle 49 Jahre und die Schulden wurden alle 7 Jahre erlassen. Also die selbstbürgschaftlichen Schulden, also so Kredite. Deshalb halte ich manches für blauäugig und genau kontraproduktiv. Aber dort, wo ich wirklich wirtschaftspolitische und politische Veränderungen sehe, meine ich, müssten wir über den Schuldenerlass reden. Aber, wie gesagt, partiell schauen, was dieses Land leisten kann, denn manche haben ja ein schlimmes Erbe durch Diktaturen, die sie nicht selbst gewählt haben, die zum Teil ja unsere Politik unterstützt haben. Ja, manche Diktaturen und Diktatoren haben wir unterstützt, wenn die nur gegen die Sowjetunion waren, haben sie alles machen dürfen. Von Ceausescu angefangen, dem war ja ganz schlimmer. Aber er war halt gegen die Russen, also war er schon unser Partner. Und wie viele afrikanische Diktatoren haben wir unterstützt, die Menschenrechte überhaupt nicht gehalten haben, nur weil es gegen die Sowjetunion war. Von daher gesehen, meine ich, haben wir Mitschuld, dass wir dort nicht für Demokratie und Marktwirtschaft gesorgt haben. Und von daher müssen wir auch einen Teil der Verschuldung übernehmen. Aber so blauäugig allen die Schuld ohne Bedingungen zu erlassen, halte ich für falsch.
Ich beobachte das gerade, dass von kirchlicher Seite die Dinge sehr, sehr stark propagiert werden. Und wenn man auch was dagegen sagt, da ist man der größte Ketzer.
Ja.
Ja. Und ich bin auch Ihrer Meinung, ja, partiell, aber nicht generell.
Und nicht ohne Bedingungen.
Und die Ursachen
müssen verändern.
Und das wird von kirchlicher Seite, hört man gar nicht gern.
Ja, ich weiß. Ich kenne das Problem.
Ja.
Aber es ist trotzdem falsch. Es ist so, als wenn einer Schulden macht und dann erlassen Schulden. Da kann ich herrlich in Freunden leben, dass immer meine Schulden erlassen. So einfach ist es nicht.
In Armen ging es nicht besser und den Reichen, die würden nichts vermissen.
Ich weiß nicht, ob die nach einiger Zeit, so viele Reiche gibt es ja auch
mehr
oder nicht.
Ich meine, in den Entwicklungsländern oder so, denen man eigentlich helfen will, wird man trotzdem nicht helfen.
Und das ist richtig, das gilt. Ja, es ist richtig, dass die Eliten, das sind ja die Reichen, sich zu Lasten der Armen bereichert haben und dass sie natürlich den schwarzen Peter an die Armen weitergeben wollen. Aber die Armen sind doch nur bis zu einer bestimmten Grenze belastbar. Wahrscheinlich müssen sie doch einen Teil selber tragen, der Rückzahler. Aber in der Tat leiden die Armen darunter. Nur hier würde ich wiederum sagen, wir müssen einen Kompromiss aushandeln. Und ich meine, nach dem Prinzip der Subsidiarität muss erstmal der haften, der für die Versehrer nicht verantwortlich war. Also die Eliten des Landes müssten erst einmal ihren Beitrag leisten, bevor der Ausländer die Schulden erlassen muss. Es geht einfach nicht an, dass einige reiche Klicken 30, 40, 50 und mehr Milliarden Mark im Ausland haben und dann von unserem Steuerzahler die Schulden erlassen bekommen haben und weiter lustig sich verschulden. Und sie verschulden sich im Namen ihres Staates, das Geld bekommen sie. Das ist auch genau in Russland das Problem. Die russische Außenminister kommt und sagt, also bitte, wir brauchen 10 Milliarden, sonst geht die Bombe hoch. Und wer bereichert sich? Es gibt einige unheimlich reiche Schichten. Und wir zahlen. Vor kurzem noch mit einem Diplomaten gesprochen aus London, da gesagt, was machen wir? Ich sage, das ist falsch. Wir haben Russland korrumpiert. Sie mussten sich nie anstrengen, sie mussten nur sagen, okay, und dann wurde, und was haben wir, hunderte Milliarden mittlerweile reingebuttert, vom IWF bis zur Bundesrepublik. Und es hat nichts an Reformen gebracht. Und ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, wie sich da manche bereichert haben, auch in den baltischen Staaten einfach. Wer gerade Verfügungsgewalt hat, der hat riesige Ländereien, Grundbesitz, Ressourcen, Eigentum an sich gerissen, das früher dem Staat oder allen gehörte. Und sind jetzt mächtige Leute in kleinen Schichten und denen soll ich Schulden erlassen, die sich das an sich gerissen haben. Das halte ich für völlig falsch. Was Russland bräuchte, das geht nicht, dann müssten die Amerikaner mal einmarschieren oder beziehungsweise übernehmen und Besatzungsrecht müsste man alles ordnen und dann kann sie wieder abmarschieren, wenn es funktioniert, wie bei uns ja auch. Die eigenen, ja, keine herrschende Schicht lässt Ersätze, macht Gesetze gegen sich selbst noch. Das ist ja schon bei uns. Die Politik lässt sich nicht beschränken. Ja? Sie reden im Namen des Volkes und regieren oft gegen das Volk. Ich habe hier mal einen Artikel geschrieben, ist Schwarzarbeit Sünde. Und das hat viel Aufsehen erregt bei Theologen, weil ich argumentiert habe, Schwarzarbeit steht nicht in der Bibel. Wenn versteht Schwarzarbeit Sünde, wollte ich nicht über nachdenken. Steht nirgends. Gut, also muss ich überlegen, schade ich damit oder schade ich nicht? Da komme ich zum Ergebnis, dass ich nicht schade, sondern dass es sehr viel Gutes tut und die Schwarzarbeit auch noch Beschäftigung sichert. Denn alle, die Schwarzarbeiten, verdienen ja Geld und geben es wieder aus, geben es im Kreislauf. Nur in der ersten Runde fehlt das Geld. Fehlt die Schattenwirtschaft, dann fehlt auch die erste Runde und sind noch mehr arbeitslos. Ich habe also verschiedene Argumente gebracht. Meine Schlussredung war, ich darf nicht auf die Schwarzarbeiter schimpfen, sondern auf die, die solche Gesetze machen, dass immer mehr Leute in die Schwarzarbeit gehen. Ja, wenn man das ändert, manche machen sich ja auch einfach mal aus Not. Und das hat natürlich riesige Leserbriefe, jede Menge Leserbriefe kriegt, die Leute. Gott mehr geholfen als der Menschen. Ich sage, ja, steht doch in der Bibel. Da steht bloß mal so Docs, also Autoritäten, Herrlichkeiten. Herrlichkeiten, oh, was ist das, können Engel sein und sowas. Was steht da wirklich genau? Und in unserer Demokratie muss ich nicht jeder der Obrigkeit. Ist einer schrieb mir einen Brief und sagte, es war richtig, dass wir die Juden umgebracht haben, denn es ist keine Obrigkeit als von Gott. Also Gott hat Hitler eingesetzt, man soll der Obrigkeit untertan sein, wenn Hitler sagt, wenn die Juden um, war das Gottes Wille. Ich sage, also so schematisch darf ich die Bibel nicht verstehen. Ich bin ein verantwortlich handelnder Mensch, muss eben Folgewirkungen, Kosten-Nutzen-Analysen anstrengen und habe also da diesen Artikel geschrieben Und wie gesagt, das war provozierend, hat die österreichische Regierung uns nachgedrückt. Der österreichische Finanzminister hat ihn köstlich gefunden. Und so muss man in allen Dingen eben immer auf die Konsequenzen achten. Das gilt beim Schuldenerlass oft.